zwei Dinge.
Ich wollte nur kurz zusammenfassen, was der Herr Gregor da beschrieben hat. Ich fand das sehr instruktiv, ich habe das Buch auch gelesen, dann natürlich nicht so pointiert. Aber was wird da gemacht? Es wird hart gearbeitet, es gibt kein Finanzkapital, was mit Schulden den Daumen drauf hält, aber es gibt einen Markt. Wer kann sich in diesem Markt tummeln? Eigentlich nur der klassische Kleingewerbetreiber, manchmal auch einfacher Warenproduzent oder Kleinbürgergesandt. Und das Paradies, genau in dieser Gesellschaftsschicht, also das erträumte Paradies, das beschreibt der Gräber und platziert es in die ganze Geschichte. Also so sehe ich den Inhalt dieses Buchs. Und das ist erklärt auch, warum es möglich ist, dass da so eine breite Spanne an politischen Strömungen sich damit identifizieren. Das ist genau der klassische unentschlossene Kleinbürger. Soll er sich als Opfer des Systems fühlen oder soll er hoffen, nochmal nach oben zu kommen und selber nach oben zu treten?
Nichts dazu stehen, keine weitere.
Ja. Wunderbar.
Ja, okay.
Das reiht sich wirklich ein in diese Traditionslinie von solchen Utopien.
Also ich fürchte, ich habe auch keinen sonderlich kontroversen Punkt, aber eine Sache ist mir aufgefallen, weil du immer das Anarchistische betont hast und das, wie aus dieser reaktionären Geld- und Zinstheorie eine komplette Entstaatlichung des Geldes fordert. Und das ist eine riesige Differenz zu den deutschen Zinskritikleuten, die sich da bei Occupy tummelten, weil die fordern ja genau das Gegenteil. Die nennen das Vollgeld und wollen eine komplette Verstaatlichung des Gelds. Da soll überhaupt keine private Geldschöpfung irgendwie passieren. Und ich glaube, dass deswegen gibt es auch diese ganze Gebrauchswertorientierung in der deutschen Occupy-Bewegung überhaupt nicht, weil das sind, glaube ich, Leute, die Angst um ihre Spargelder haben. Die haben irgendwelchen Leuten Kredite gegeben und wollen ihr Geld zurückhaben. Und so wie du es beschrieben hast, und das fand ich sehr interessant, sind das ja welche, die ihre Schulden nicht bezahlen wollen. Und das ist natürlich immer sympathischer als Leute, die es zurückhaben wollen. Deswegen ist dieses autoritär-staatliche in der deutschen Occupy-Bewegung offensichtlich, oder gibt es auch noch andere Strömungen in den USA? Also mir scheint erstmal zu sein, dass es tatsächlich eine Differenz zwischen Occupy hier und USA.
Ja, Ergänzung, gerade die Gesellianer erfahren ja eigentlich eine ungeheure Bürokratie, die darüber überwacht, dass diese Scheine mit den Magen beklebt werden, Schwundgeld und so weiter und so fort. Das ist ja ein riesen Apparat, den da überhaupt erst ins Werk setzen wollen, damit das auch funktioniert.
Okay. Soll ich dir was dazu sagen?
Ja.
Ja, also das ist richtig, dass diese Vollgeldgeschichte, die bei uns sehr stark von diesem Josef Huber darauf vertreten wird, der schon seit den 70er Jahren mit dem Team unterwegs ist und eigentlich nur was aufgreift, was der Irving Fischer bereits in den 30er Jahren auch propagiert hat. Also der meinte, das Problem wäre sozusagen gelöst, wenn man wieder eine 100% Deckung hat für das Geld, was ausgegeben wird. Also eine Ermangelung dann vom Goldstandard, der in den frühen 30er Jahren in den meisten Ländern auch wieder gekappt worden ist. Also ich bin jetzt ein bisschen überfragt, weil du gesagt hast, wie das in den USA ausschaut, ob es diese Strömung auch da gibt. Für mich jetzt wahrnehmbar, als jemand, der hier sitzt und versucht, so ein bisschen die Zeitungen und Zeitschriften mitzuverfolgen, auch von den amerikanischen Linken oder von diesen anarchistischen Gruppen, sehe ich das nicht. Das ist vielleicht tatsächlich so eine spezifisch deutsche Tradition. Andererseits ist der Fischer ja ein Amerikaner, also wäre durchaus möglich, dass es so einen Film gibt, aber da bin ich jetzt überfragt. Bei den Gesellianern, weil du das noch eingeworfen hast, das ist ja so, dass die sich einerseits als antistaatlich sehen, die würden alles abbauen, aber es müsste dann am Ende nur noch ein Währungsamt übrig bleiben, das sozusagen auf ihr Schuldgeld aufpasst und die Geldmarken austeilt. Das ist so ein gewisser innerer Widerspruch.
Ja.
Ich frage mich, inwieweit überhaupt die Bewegung in Spanien unter die Occupy-Bewegung zu subsumieren werden, weil die knüpfen sehr stark an anarcho-syndikalistische Traditionen in Spanien. Und die sind wesentlich radikaler auch insgesamt, also im Vergleich das ganze Phänomen weltweit.
Ja, aber also zum einen ist es ja so, dass auch diese amerikanische Bewegung stark von amerikanischen anarchistischen Gruppen mit beeinflusst ist. Das ist jetzt kein Widerspruch. Und zum anderen ist es ja so, das war das, was ich am Anfang auch gesagt habe, es gibt ja klar benennbare Gruppen, die diese Camps an der Puerta del Sol und anderswo organisiert haben, die zusammengearbeitet haben mit den anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften, das ist richtig. Aber das ist sozusagen nicht ein und dasselbe. Das ist schon eine getrennte Entwicklung. Und sicher, das war das, was weswegen ich denke, Spanien und Portugal, die Massendemonstrationen, die es dort jetzt gab im September und die es auch letztes Jahr gab, die hätte es sicher auch gegeben ohne die Camps in den USA, einfach aus der spanischen Situation raus. Ja. Es gibt halt gewisse Gemeinsamkeiten, diese Struktur der Versammlungen, die aber wiederum sozusagen als Gemeinsames hat schon diese anarchistische Tradition, in der sie steht, die in Spanien natürlich lebendiger ist als es in anderen Ländern.
Ja, also irgendwie interessiert mich mehr die Bewegung, als was ein Gräber sagt. Und was bedeuten diese Bewegungen, sollten wir versuchen, für uns Schlussfolgerung ziehen, dass seit 1968 diese Bewegung und dann, ich glaube, das war dann sogar das weltweite, mit der weltweiten Behauptung, dann kommt Weltsozialforum und dann jetzt Occupy. Was heißen das? Diese Bewegungen, die in den letzten Jahren zuerst als Weltsozialforum und jetzt als Occupy sich zeigen, ich glaube, das ist auch irgendwie ein gutes Zeichen, dass etwas sich weltweit immer erhebt und ich bin da, sagt, obwohl eben negative Seiten da sind. Und interessiert mich vor allem auch diese positive Seite von diesen Bewegungen und ich bin froh, wenn jetzt mal, wenn ich etwas sowas höre, Wertbewegung gegen Kapitalismus weltweit oder so, das freut mich. Und so, obwohl inhaltlich dann irgendwo nicht korrekt ist. Und denke ich, dass solche Diskussionen vor allem in diese Richtung gehen, denke ich.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich mehr eine Aufforderung an alle als speziell an dich. Aber wenn du erstmal vielleicht noch kurz das darauf beziehen willst.
Die Diskussion sollte kein Ping-Pong-Spiel sein, wenn man jemand von euch was sagt, dann ich weiß natürlich gern was dazu sagen, aber setz mich auf die Rede.
Ja, ich bin dabei, weil kein Moment liegt
mir keine. Diese Bewegungen ein bisschen so auch kurz erwähnt werden oder ausgewertet werden, wie entstehen diese Bewegungen, was ist der Grund, dass in der letzten Zeit so, und die Bewegungen vorher, die Dritte Weltländer waren vorher so beweglich und Revolution da oder da, aber jetzt im Zentrum des Kapitalismus, wo stark industrialisierte Länder zeigen sich, oder? Denke ich, zum Beispiel diese Bewegungen, der Sozialforum oder Occupy, vor allem in industrialisierten Ländern, da ist auch ein Zeichen, dass man auswerten soll.
Ja, also ich will dir da auch insofern recht geben, weil also auf jeden Fall es eher, sagen wir mal, ein Anknüpfungspunkt wäre, als wenn die Leute nur noch das Genick einziehen. Dass das alles tot ist. Aber natürlich ist das aufgrund eben der Probleme, die du selber benannt hast, also zunächst mal würde ich sagen, eine ambivalente Angelegenheit. Und ich denke, aus dem Referat von Peter Bühl ist auch hervorgegangen, dass das auch also das Potenzial der Mauer, dass das in eine regressive Richtung geht. Und also wie man im Einzelnen sich dann dazu verhält, das muss man wohl jeweils dann genau gucken.
Also ich habe keine Bemerkung im strengen Sinn, sondern nur eine Frage, die mir aufgefallen ist. Im Wesentlichen teile ich da eine Ausführung. Die Blase, die Immobilienblase in den USA ist also 2007, 2008 geplatzt. Und die Probleme mit Lehman Brothers und so weiter sind alle so in 2008 losgegangen. Meine Frage, gibt es eine Erklärung dafür, warum es 3 Jahre bis 2011 gedauert hat, dass sowas wie Occupy auf so einen Problemzusammenhang reagiert, weil normalerweise sind solche, ich nenne es jetzt mal ganz unvorsichtig, unüberlegten Aktionen, einfach nur eine Reaktion auf etwas, wo man gegen protestieren will. Wieso dauert es dafür dann 3 Jahre in so einem Fall?
Ja, also ich wollte zur Diskussion was sagen. Ich finde, das ist nicht so einfach, weil, also auch wie du jetzt gesagt hast, das ist besser, als wenn die gar nichts machen würden. Weil ich glaube, dieses gar nicht machen, gar nichts machen und eine Passivität sich denken, ist eine, überhaupt nicht, das ist keine reale Situation. Also es ist, also ein Krisenzusammenbruch ist nichts, wo Leute stillhalten können. Und deswegen, naja, also sie müssen sich zumindest irgendwann an die Gurgel gehen. Also wenn man so, das heißt, man muss irgendwie schon immer mit rein nehmen, dass das, was sie tun, auch völlig nach hinten losgehen kann. Und das ist was anderes als, da ist schon mal irgendwie ein Ansatzpunkt oder sowas. Jetzt ein bisschen weg von Occupy, aber nicht weit. Gerade die aktuelle Situation in Griechenland, da hätte man ja vielleicht vor einem halben Jahr gesagt, na, da ist auch irgendwie eine Bewegung, die ist nationalistisch, irgendwie, die versuchen aber irgendwie nationale griechische Interessen zu vertreten, immer noch besser als die EU-Sparpolitik und so weiter. Und in einer riesen Geschwindigkeit gibt es da ein großes faschistisches Potenzial, wo man nicht sagen kann, das ist jenseits dieser Protestbewegung entstanden, dagegen oder sowas. Das ist da mittendrin entstanden. Und das ist dann gerade bei so Theorien, wo man sofort nachweisen kann, an der Zinstheorie, die sehr nah am Antisemitismus, wenn sie nicht selbst antisemitisch ist, da hat man alle Momente, die das umkippen lässt, und was viel Reaktionäreres hat man schon beisammen. Und deswegen sich so einfach darüber freuen, dass irgendwer da irgendwas tut, habe ich immer Bauchschmerzen. Das geht nicht. Also.
Was liegt da?
Ja, also ich wollte gerade, also zunächst einmal muss ich sagen, von dem Peter Birl, also den Vortrag, da kann ich recht mitgehen von der Grundstoßrichtung. Also es ist mir aber schon auch ein Problem, was jetzt der Christoph gesagt hat, also so das mit dem, ja, da tut sich halt überhaupt was. Weil wenn man sich eigentlich das anguckt, was da so in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren abgegangen ist, dann ist das Attac, Zeitgeistbewegung und Occupy. Und da ist schon so ein Kernpunkt irgendwo, sozusagen an der Erscheinung rumzulaborieren. Und zwar, es ist eben irgendwie so diese Attacke auf das Finanzkapital. Und der Kern ist halt, wie du auch pointiert gesagt hast, ist halt, und du auch eigentlich rausgearbeitet hast, ist halt so ein Kleinbürgertum. Und von daher, also irgendwie ist es halt eine gewaltige reaktionäre Welle sozusagen, die da in dem Widerstand irgendwie so über uns rüberrollt sozusagen. Und da habe ich halt dann schon auch so das Problem mit dem, dass sich da halt überhaupt was tut. Also ich denke, da muss man irgendwo schon trennen. Also da muss also eine harsche inhaltliche Kritik, die du ja auch gebracht hast, haben auch vor allem mit der Polemik und so, wünsche mir auch mehr, dass sowas überhaupt gibt in der Lebensszene. Aber ich denke halt schon, also man muss dann halt irgendwie so das, was getan werden muss. Und vor allen Dingen, wie das sage, ich denke, so eine Organisationsfrage stellt sich das da ja auch. Und was wollen die Leute heute überhaupt? Und es ist ja auch so, dass diese ganzen Bewegungen ja eigentlich, das sind so Ressentiment-Bewegungen wie Occupy oder so, die ja dann im Grunde genommen gar nicht wissen, was sie eigentlich so richtig wollen. Also jetzt, weil da gesagt worden ist, hier haben wir den Gräber und da haben wir dann die eigentliche Bewegung oder so. Es ist ja so, die wissen ja gar nicht, wo sie hinwollen und das ist ja dann, das schießt dann immer so hoch, so eine Massenbewegung geradezu, seit 15 Jahren mindestens. Und eigentlich verpufft es ja auch total. Und ich meine, es hat halt irgendwie einfach wirklich so ganz satte irgendwo so Kleinbürgerelemente, so mit Arbeitsontologie und ich verstehe, und also die Kritik, die ich auch habe, weil du ja dann ja immer so gesagt hast, ja, mit so dieser Commons-Stoßrichtung von diesen Gräber oder was da Bewegungen, kannst du noch eher mit dem, mit diesen Vorschlägen von der Memorandum-Gruppe, na, also so Altvater und Co. und so. Ich meine, da muss man sich ja nicht zwischen Teufel und Beelzebub entscheiden. Ne? Also ich finde, man kann das sozusagen sowohl das eine als auch das andere kritisieren. Ne? Aber sicherlich steht natürlich diese Frage der Praxis, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen, weil irgendwie muss da ja was getan werden und es ist tatsächlich so, dass diese, also Praxis jetzt in dem Sinne, du kannst, also irgendwie, es geht ja nicht weiter, also wenn du dir das mal anguckst mit Hartz IV, also du bist jetzt einmal in der BAD oder so und wie es dann mit der Altersgruppe da irgendwie in diesen 30 Jahren gearbeitet hat und jetzt dann allergische Rente kriegst, du wärst sowieso nicht leben kannst von 850 Euro oder was. Ich meine, es sind ja alles zusammen, es spitzt sich ja alles immer mehr zu. Bloß denke ich, da darf man eben auch nicht so, wie der Bobby das jetzt wieder genannt hat in dem Buch, mit dem methodologischen Individualismus kommen sozusagen. Also so die Praxis sozusagen von einem Commons-Gedanken, irgendwie von der Gemeinschaft, irgendwie vom Einzelnen, von den Gefühlen, von den Erleben, von den, ach, wir lieben uns ja alle und wir haben uns alle lieb und so. Sondern da müsste irgendwie schon auch klar gemacht werden, dass so der Stand der Vergesellschaftung, den wir jetzt haben, dass da irgendwie dann auch Gedanken in der emanzipatorische Planungsperspektive oder sowas auch geht. Also es kann nicht sein, dass wir alle irgendwie so unsere Gurken selber züchten und uns über so eine Subsistenzgeschichte dann über Wasser halten. Sowas wäre einfach mörderisch. Ja, sag ich jetzt mal einfach so.
Ja, ich habe mich selber nochmal drauf gesetzt, kurz, also ich würde das, was sowohl du das wieder als auch was du bisher gesagt hast, natürlich in jeder Hinsicht unterschreiben. Das ist also einfach nur zu wahr, als dass man dagegen irgendwas Vernünftiges sagen könnte. Auf der anderen Seite möchte ich aber doch sagen, dass man das, was der Sali gesagt hat, nicht untergehen lassen sollte, insofern aufgreifen sollte, als für meine Begriffe es im Moment also überhaupt nur schwer vorstellbar ist, dass wenn jemals so etwas wie eine emanzipatorische Praxis entstehen sollte, dass sie anders entstehen könnte als aus Auseinandersetzungen und Kämpfen innerhalb von solchen Protestbewegungen. Also dass irgendwann über alle plötzlich die gleiche Erleuchtung anfängt, kommen sie dann mit der richtigen Praxis anfangen, das ist natürlich völlig idiotisch, sowas anzunehmen. Also kann es im Grunde nur so gehen, dass man irgendwie doch an Formen von spontanen Massenprotest irgendwie anknüpft und da irgendwie Auseinandersetzung das richtige Verständnis der Wirklichkeit, den richtigen sozialen Inhalt, soziale Transformation und so weiter führt. Insofern habe ich das von den Zahlen verstanden, dass da zumindest ein Anknüpfungspunkt dann da ist, weil die Leute sich überhaupt über irgendwas Gedanken machen. Natürlich, klar, die Fiktion, dass alle stillhalten, solange bis die Welt vorhin ist, natürlich auch Idiot. Insofern ist das eigentlich kein besonderer Zustand, aber trotzdem würde ich sagen, würde man das in der Form dann doch aufgreifen. Jetzt ist dran der Peter.
Ich versuche mal, das jetzt aufzugreifen und ein bisschen in die Linie zu bringen. Der Marxismus, und das findet sich eigentlich schon bei Marx selber, hat ja die Vorstellung, es gibt ein privilegiertes, revolutionäres Subjekt. Manchmal verbunden auch mit der Vorstellung von der Zusammenbruch des Kapitalismus ist unausweichlich oder dann auch mit der Vorstellung, wie ein Naturgesetz folgt auf den Kapitalismus der Sozialismus. Das ist der Grund, warum Marx dann sagen kann, naja, was die da jetzt in ihre Programme reinschreiben, ist völlig scheißegal, Hauptsache es gibt eine reale Bewegung. Also da ist das, was die Leute denken, eigentlich sekundär. Oder vor diesem Hintergrund, vor dieser Annahme, das ist sozusagen eine geschichtliche, automatische Entwicklung hin zu einer besseren nachkapitalistischen Gesellschaft geben wird, vor dem Hintergrund agieren die eigentlich alle. Auch Marx, das ist für mich einer der großen Schwachpunkte bei ihm. Ja. Die Rosa Luxemburg sagt 1914 zu denjenigen, die aus der SPD austreten, wegen den Kriegsgegnern, ihr könnt nicht aus der Menschheit austreten. Ja, weil die SPD kann zwar riesen Scheiße bauen, aber eigentlich kann sie nur die historischen Gesetzmäßigkeiten vollziehen. Und das von jemandem, die sich sehr bewusst war und in vielen Schriften auch mit dieser deterministischen Position eigentlich kritisch auseinandergesetzt hat, da merkt man, dass das auch drin ist. So, wenn wir uns von dem absetzen, und dafür würde ich plädieren, und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, es gibt kein privilegiertes, revolutionäres Subjekt, sondern es werden aufgrund der Widersprüchlichkeiten, die der Kapitalismus hervorbringt und die wir verschärft erleben jetzt und noch verschärfter erleben werden, wird es irgendwelche Bewegungen geben. Es wird in irgendeiner Form eine politische Reaktion, du hast gesagt, die Leute gehen sich an die Gurgel. Also es gibt, das kann dann verschiedene Erscheinungsformen haben. Wir haben erstmal eine Bewegung und natürlich, wenn von vornherein klar ist, dass diese Bewegung in der breiten Masse eine reaktionäre oder faschistoide Bewegung ist, dann müssen wir als Linke die bekämpfen, das ist ganz klar. Oder aber wir haben sowas wie Globalisierungskritik oder wie Occupy, wo ich meine, man muss dann ziemlich genau hinschauen und auseinandersortieren, was da irgendwie drin ist Und es ist zumindest noch für mich jetzt, zumindest nach meiner Einschätzung, bei all der Scheiße, vereinfacht ausgedrückt, die ich jetzt kritisiert habe, finde ich, gibt es da nach wie vor ein paar gute Ansätze, wo man versuchen kann. Das heißt ja nicht, dass man nicht verlieren kann. Vielleicht stellt man dann nach einem Jahr fest, und insbesondere in Deutschland habe ich große Zweifel, wenn ich mir das anschaue. Diese Occupy-Leute in Deutschland sind extrem angepasst, extrem obrigkeitshörig und extrem stark sind dort auch diese Geselianer. Also bei Occupy Deutschland denke ich mir, das brauchen wir nicht. Aber da gibt es andere Möglichkeiten, die im Moment genauso beschränkt und bescheiden sind, aber da muss man sich nicht unbedingt die Kraft verplempern. Aber wenn ich mir jetzt die amerikanische Situation anschaue, dann teile ich schon die Position von amerikanischen Linken, die sagen, okay, das ist jetzt erstmal eine Chance, überhaupt eine Massenbewegung hinzukriegen, und jede Massenbewegung wird immer solche retardierenden Elemente haben, und da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns einzubringen. Und diese Commons-Idee hat nichts mit Subsistenz zu tun. Das ist nicht Ökofeminismus Maria Mies, sondern Commons, und deswegen finde ich das, ich habe ja versucht, bei aller Kritik auch ein paar Punkte rauszuarbeiten, wo ich nicht sage, ich finde die ganz toll, aber wo ich zumindest denke, das sind Anknüpfungspunkte, wo man weitermachen kann. Ich finde diese Commons-Idee deswegen gut, weil der Gedanke ist eigentlich der, ich lebe im Hier und Jetzt, nicht in einer mittelalterlichen Armutsgesellschaft, sondern in einer unglaublich reichen Gesellschaft, wo genügend für jeden da ist. Und ich will, dass jeder genügend hat, um ein auskömmliches, nicht nur Subsistenz, sondern ein gutes Leben für jeden Menschen wäre auf diesem Planeten beim Stand der Produktivkraftentwicklung möglich. Und Commons heißt einfach zu sagen, ja, wir sind auf diesem Standpunkt und ich will das haben. Und deswegen finde ich das besser als so eine Kacke, um es jetzt mal richtig zuzuspitzen, wie diese Euro-Memo-Gruppe, wo es dann heißt, wir fordern eine europäische Ratingagentur. Ich habe hier das aktuelle von 2012. Das ist nicht, also für mich ist das nicht Teufel und Beelzebub, sondern für mich ist Commons, das ist unausgegoren, das ist unausgereift. Da stecken natürlich, da gebe ich dir völlig recht, da gibt es sicher auch Leute wie Transition Town, die meinen, wenn ich jetzt ein bisschen Gemüse im Hinterhof anpflanze, ist alles supi. Das ist mir klar, aber das ist immerhin, wenn man das so aufgreift und sagt, das ist einfach der Anspruch. Ich habe einen Anspruch, ja, weil diese Gesellschaft so reich ist. Ich habe einen bestimmten Anspruch, den formuliere ich. Da brauche ich nicht der Bittsteller sein gegenüber Regierungen und Parlament, sondern ich versuche mich mit anderen zu organisieren und mir das zu holen. Das ist die Grundhaltung, die ich gut finde und wo ich denke, da kann man anknüpfen. Und das andere, was die hier fordern, ist eigentlich im Grunde genommen, wir zum Beispiel hier anstatt die Macht, da heißt dann, die Krise innerhalb der Eurozone stellt eine Bedrohung für die weitere europäische Integration dar. Was heißt denn die weitere europäische Integration? Ein von Deutschland beherrschte EU. Also ich finde das eigentlich nicht schlecht, wenn diese Form, das ist überhaupt keine kritische Auseinandersetzung damit und kein kritischer Begriff, was die EU im Moment auch ohne Krise ist. Das steht da überhaupt nicht drin. Oder ich lese dann von Hickel auf der nächsten Seite, auch von 2012, wo er die Regierung vorwirft, der Regierung Merkel, sie würde sich drücken. Sie hätte zwei Optionen, nämlich die Exportorientierung fortzusetzen, das wäre blöd, oder zu versuchen, den Euro-Währungsraum zu erhalten und die Wirtschafts-, Lohn-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der einzelnen Länder unbedingt aufeinander abzustimmen. Ja, das heißt, was er hier will, ist, die 24 kapitalistischen Staaten der EU und so weiter und so weiter, also das ist für mich überhaupt kein Grund, das ist wirklich nur so ein reformistischer Murks, um es jetzt mal richtig knallig zusammenzufassen, und da finde ich es best, also da ist mir diese Commons-Geschichte, die zumindest in der amerikanischen Occupy-Bewegung, so zumindest vom Mainstream, soweit man das jetzt wahrnehmen kann, so formuliert wird, ist mir sympathischer. Das ist der richtigere Ansatz.
Also mir fällt das auch immer schwer, mich über solche neuen Erscheinungen, Bewegungen und so weiter irgendwie länger jedenfalls zu schauen. Im ersten Moment freut es mich auch, dann gibt sich was und dann guckt man genauer hin und dann ist die Freude vorbei. Und das finde ich auch auf Dauer nicht gut. Ich warte jetzt nicht immer noch was Neues, weil es wird immer dasselbe passieren, befürchte ich. So, und diese Commons-Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, USA, geht es im Wesentlichen darum, verschuldeten Studenten, dass sie endlich ihren Anspruch auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz einlösen können.
Das ist natürlich nicht das Thema für Linke.
Nee, und dann fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Eigentlich geht es ja im Wesentlichen darum, mir nach der berühmten Marxischen Imperativformulierung alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch. So, das heißt auch, alle Herrschaftsformen. Und wenn ich hingucke, was in Ägypten oder irgendwo anders jetzt passiert, wir wollen eine andere Herrschaft. Dann habe ich auch schon die Schnauze voll. Weil ich will keine andere Herrschaft. So, und dann kommt der nächste Punkt. Ich komme aber nur dann irgendwann mal in dieser Frage, wenn ich keine Herrschaft haben will, wenn ich den Anspruch habe, weiter, wenn ich begreife, was eigentlich Herrschaft konstituiert. Und das sind nicht irgendwelche gearteten Subjekte, sondern das ist das automatische Subjekt, was Herrschaft konstituiert. Die subjektlose Herrschaft, die ist die Grundlage. Und wenn es nicht irgendwie gelingt, da gedanklich einigermaßen sich vorzuwursteln, dann wird jede Bewegung, die das nicht irgendwo mit im Hinterkopf hat, immer wieder bei mir diesen vorher erwähnten Frust hervorrufen.
Machen wir weiter in der Liste. Hospita.
Naja, das war jetzt ziemlich viel, was du jetzt gesagt hast. Also ich meine, so das Problem, was ich da mit der Willkommensbewegung habe, also weil du gesagt hast, ganz richtig, das ist nicht diese alte irgendwie Subsistenzbewegung, ne? Das ist schon klar. Aber für mich ist das halt irgendwie jetzt einfach irgendwo nach so diesen ganzen postmodernen 90ern, ist das einfach für mich irgendwie halt, hat es eine Metamorphose durchgemacht und das ist dann auch wie dieses Open Source Zeugs, das ist dann für mich halt eher so Hightech hochgepoppt, sozusagen. Ne? Also so sehe ich das halt. Und irgendwie, ich teile da irgendwo so wo du daran abknüpfst, ne? Sozusagen irgendwie, also mir steht da was zu für ein gutes Leben, wobei das mit diesem guten Leben, das kann ich schon fast nicht mehr hören, weil das ist jetzt so eine Generalphrase. Ne? Also das soll man tunlichst vermeiden, finde ich mittlerweile. Ja, also aber ich finde es halt gut, bloß ohne Commons. Weil ich meine, denke ich halt schon, und ich denke halt irgendwie, was irgendwo schon wichtig ist und ich glaube, was irgendwie wieder notwendig ist, und da ist auch, sage ich jetzt einfach einmal so, unsere kritische Kritik wichtig, das ist tatsächlich irgendwo so, diesen weiteren Zusammenhang also aufzuzeigen. Also weil, was nützt den Leuten, wenn sie irgendwie jetzt auch die beste Motivation haben oder auch die beste Intention oder sonst noch was, wenn sie dann ja selbst intellektuell die Commons irgendwie und auch so dieses ganze Kommunitarismus-Zeugs, also es gibt ja da, was eigentlich was anderes ist, aber dieses Commons-Moment steckt ja da auch mit drinnen. Ich meine, das ist halt schon so irgendwie alles vom Küchenboden irgendwie sozusagen betrachtet. Und da denke ich, wir haben ja linke Intellektuelle die Aufgabe, also radikal linke Intellektuelle, wie du gesagt hast, da einzugreifen und eben so den Hintergrund deutlich zu machen. Und irgendwie auch aufzuzeigen, dass das weder stimmt, also so diese Analyse, was den Hintergrund angeht, noch das irgendwie, was nach vorn geht. Und ich glaube irgendwie, dass das halt, wenn man da nicht eingreift sozusagen, dass das halt dann wirklich irgendwie mit diesem Commons und diese ganzen Geschichten tatsächlich irgendwie auch so barbarische Verlaufsformen annehmen kann. Und da glaube ich halt, da braucht es halt ganz dringend irgendwo, also so gerade dieses Korrektiv, weil ich nämlich glaube, dass das irgendwo so ist, irgendwann einmal merken diese Commonsler, nämlich selber, dass sie irgendwie Grenzen haben. Das ist in der Commons-Diskussion, soweit ich die, also ich habe jetzt da keine tiefe Kenntnis, aber manchmal spitze ich da halt rein, selber mittlerweile ja schon merken, irgendwie wir können jetzt da nicht dauernd irgendwo so in dem Gemeinschaftsdings da, und ich denke, da sind dann einfach so, ja, diese kritische Kritik im Sinne einer ausholenden Kritik, also die halt den Kontext deutlich macht und überhaupt aufzeigt, woher das Ganze halt kommt, also wahnsinnig wichtig. Ne? Und ja, deswegen ist ja dann die Intention, nur dass die Leute auf dem Tisch haben, dass das eine Berechtigung hat, nein, das ist ja sowieso klar und das kann man nicht nur ihnen lassen, sondern irgendwie den Impuls haben wir ja auch selber. Also, wie soll es denn anders sein?
Gut, okay, Daniel.
Ja. Du hast ja von einer Bewegung oder einer Massenbewegung in Amerika von dieser Occupy gesprochen.
Und also ich würde halt sozusagen selbst auf der Ebene nochmal historisch differenzieren, dass diese Bewegung, die da jetzt hochkommt, wie du selbst im Vortrag gemeint hast, erstmal von ihrer sozialen Stratifikation her ganz anders gepolt ist, selbst noch als die alte Arbeiterbewegung. Ne? Das sind spezifische Mittelschichtsleute, die da ihren Protest artikulieren. Mhm. Und da ist ja sozusagen dann nichts von unmittelbarer Widerständigkeit vorhanden, sondern dieser Impuls, sich gegen das System aufzulegen, ist ja schon gefiltert durch die Krise und den Absturz der Mittelklasse. Und wenn ich das sozusagen mal konfrontiere mit der Frage, wie in der Linken selbst mit der eigenen Mittelschichtsexistenz umgegangen wird, nämlich, also würde ich sagen, durchgehend unkritisch, oder zumindest den größten Teil. Da sagen es mir nicht ganz klar, wo dann sozusagen die Anknüpfungspunkte sind, oder wäre es da vielleicht nicht eher viel, viel wichtiger, irgendwie den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, gerade so diese Mittelschichtsexistenzen mit ihren ganzen Krisenreaktionen, da müssen wir eher mal das betonen und dieses Phänomen vielleicht eher ins Zentrum stellen, bevor man da so irgendwelche Anknüpfungspunkte sieht.
Ja, also das ist, da würde ich direkt anknüpfen wollen, was vielleicht ein bisschen in der Richtung liegt, weil ich denke, dass die Occupy-Bewegung letztlich schon da eine größere Dimension spielt. Das mache ich jetzt einfach mal fest an dem amerikanischen Wahlkampf, den ich gerade beobachte. Und die Kritik, die gerade aufgebracht ist, die würde ich jetzt auch gerne nochmal von Klaus Roswitha geschrieben worden ist, nochmal kurz unterstreichen, geben. Weil Occupy so tief in die Obama-Bewegung kompatibel ist, ist auch so der Zweifel angebracht mit der Occupy-Bewegung. Aber natürlich steht ja in der Frage, immerhin ist da was. Ja, das ist eine Tür, klar.
Nix ist besser als da.
Ja, ist da wenig Hoffnung auf, dass das sinnvoller Transformation stattfindet.
Auch wieder den Punkt, also zu Daniel, ist für mich unklar, was unmittelbarer Widerstand dagegen sein soll. Also Widerstand, der nicht von den Verhältnissen bestimmt ist, wird es nicht geben. Und ich finde die Darstellung von Klaus, und ich glaube, das war deine Befürchtung und deine auch, auf sowas wollte ich nicht hinaus. Also ich finde, man kann so eine Bewegung nicht von dem Standpunkt kritisieren, die haben ja nicht meine Theorie, sondern ganz umgekehrt entsteht meine Theorie durch das Beobachten, was aus solchen Bewegungen wird. Also jetzt nicht nur bei der einen, sondern durch die Geschichte der linken Bewegung hindurch, was sind gesellschaftliche Prozesse gewesen, wie wurde über das Handeln gedacht und so weiter. Und da kommt man, glaube ich, zu einem Punkt, der dein Auseinandersortieren, man muss gucken, oder auch den Anführungspunkte nicht so einfach macht, weil man dann immer feststellt, die Leute haben nie eine Entsprechung zwischen Handeln und Bewusstsein gehabt. Und das wird es auch nicht geben, weil sonst wäre das keine vermittelte Herrschaft. Und das dann eben aus etwas, wo ich raussortiere, ne, das ist ja noch ganz sympathisch, also ich teile diese Demokratie, dass daraus was anderes wird, das halte ich für gesetzt. Das wird nicht so bleiben. Und je unrealistischer diese Vorstellungen werden, desto mehr ist gesichert, die sind nicht machttauglich, das heißt, die werden nicht herrschaftlich funktional werden in einem gewissen Sinne, weil sie dafür viel zu wenig den gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechen. Sie werden aber trotzdem nicht wegfallen. Also das, wo die Leute subjektiv drauf fixiert sind, weil sie da mal einen großen Protest gemacht haben, da erzählen sie noch ihre Enkelkinder von. Und diese subjektive Dynamik, die sich in der Erzählung der Gesellschaft über sich selbst durchsetzt, die ist reaktionärer als jeder Ausgangspunkt, von dem das immer ausgegangen ist. Ich glaube, das kann man historisch immer sagen. Und diesen Punkt muss man theoretisch erklären und dann kommt man nicht zu der Möglichkeit anzuknüpfen, sondern man muss sagen, okay, ich kann das darstellen, wie es sich mir darstellt, also schreiben, wie ich mir sehe, und ich hoffe, da knüpft mal jemand an mich an. So passiv muss man, glaube ich, man muss sich eingestehen, so passiv sein zu müssen, obwohl man total viel dafür tut. Aber ich glaube, das muss die Relation zur Theorie und zur Bewegung sein.
Ja. Also eigentlich zwei Punkte, aber das ist okay. Einmal zur Commons-Debatte allgemein und zur Commons-Debatte speziell zwischen Peter und Roswitha. Ich glaube auch, dass man da noch einmal unterscheiden muss. Also es ist ein Unterschied, zumindest soweit ich das kenne, zwischen dem, dass Leute ihre unmittelbaren Lebensbedürfnisse gegen das Kapital einfordern, was natürlich zu unterstützen ist, was dann so was wie ob das Maß überhaupt wäre für emanzipatorische Überwindung, wenn man sowas angeben kann, sehr abstrakt sind, nämlich die eigenen Lebensbedürfe gegen die Kapitalform durchzusetzen und entgegen sie und sie sozusagen sie nicht einkalkulieren. Das andere ist aber diese theoretische Debatte über die Commons, die ich halt auch kenne, da gibt es dieses The Idea of Communism und so weiter, da gibt es auch so diese Debatten, wo Leute wie Zizek, Hart Negri und diese ganzen Leute mit spielen. Und die machen, soweit ich das kenne, machen die eigentlich das, was du genau kritisiert hast, nämlich so eine Art Graeber Light, wenn man so will. Die sagen einfach, es gibt gewisse Commons, und jetzt sagen sie Sprache, das mag die biopolitische Arbeit heutzutage sein, wie bei Hart Negri, was auch immer, und das ist gut und das ist einfach da. Und das gilt es sich jetzt so anzueignen, wobei dann der Aneignungsbegriff selber schon doppeldeutig wird, weil eigentlich ist er schon irgendwie angeeignet und irgendwie ist es schon immer in uns und irgendwie ist es dann aber auch nicht. Also da müssen wir, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen dem, was ist die theoretische Commons-Debatte, was ist deren Grundlage, soweit die halt von den großen Koryphäen betrieben wird, die müssen wir stark kritisieren. Und das andere wäre es halt mit unmittelbaren Lebensbedürfnissen, die man so ein Maß einer gesellschaftlichen Verbindung angeben müssen oder können oder sollen zumindest. Und der zweite Punkt war so eher so eine allgemeine Anmerkung, weniger Kritik. Also was ich interessant finden würde, auch einmal die Occupy-Bewegung und vielleicht auch andere, das heißt weniger emanzipatorisch, vielleicht die Piratenpartei oder irgend solche Dinge, auch unter dem Standpunkt sowas wie eine Kritik der Politikform selbst anzusehen, sozusagen. Also einerseits eine Kritik der traditionellen Linken nachher, also das Problem, dass kein Ziel mehr da ist, weil nicht mehr gewusst wird, wofür man eigentlich eintritt. Und das andere ist auch die Kritik der Politik, also das Einsehen, dass die Politikform eigentlich nicht so wirklich mehr tragend ist, das kommt dann heraus bei so Dingen wie eben der Kritik an den 1% oder dass da immer sozusagen, dass die sogar aufgrund ihrer eigenen Kriterien, anhand ihrer eigenen Kriterien dysfunktional wird. Aber dann gleichzeitig die Antwort darauf, die eigentlich eine sehr traditionelle wieder, also dieses widersprüchliche Feld, also dass man dann sowas wie zum alten Anarchismus zurückkehrt oder zu anderen Antworten und dann sozusagen, dass dann halt so eine Art Problem von so einer Art Revoltismus wird, wo man dann einerseits nicht weiß, wohin oder auch nicht weiß, woher und vielleicht so, ja.
So, jetzt
reicht's.
Also,
es ist jetzt so ein bisschen so eine komische Situation, weil ich eigentlich mich eine Stunde lang irgendwie abmühe, auf diese Occupy-Bewegung irgendwie reinzudreschen. Und jetzt auf einmal so aussehen, als müsste ich das irgendwie verteidigen. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Intention. Die spannende Frage, über die wir uns jetzt hier eigentlich unterhalten, ist, wie stellen wir uns denn überhaupt eine grundlegende gesellschaftliche Umwälzung vor, sowas wie eine Revolution? Wie stellt ihr euch das vor? Ich glaube, um es jetzt mal auf diese Frage, ja natürlich, das sind enttäuschte Obama-Wähler, das sagt viele von denen, das sagt der Gräber auch, ja und von was sonst? Meint ihr, dass irgendwelche Revolutionäre vom Himmel runterfallen oder wie in der griechischen Mythologie gerüstet und gespornt aus irgendwelchen Häuptern entspringen? Also das heißt, eine Umwälzung, wenn es tatsächlich jemals sowas geben sollte, und ich bin außerordentlich pessimistisch, was das betrifft, ich glaube, ich zweifle schwer daran, dass ich das zu meinen Lebzeiten jemals noch erleben werde. Aber wenn es sowas wie eine Massenbewegung gibt, dann wird sie immer, um dein Wort aufzugreifen, vom Küchenboden aus betrachtet anfangen. Und der Punkt ist, dass, wie wir uns als Linke dazu verhalten. Wir können sagen, naja, das scheitert sowieso. Und da laufen jede Menge Spinner rum. Wir wissen, wie es ausgeht, wir halten uns zurück. Das ist eine Haltung, die man einnehmen kann. Der Meinung bin ich nicht. Ich bin der Meinung, wenn man sich mit solchen Bewegungen auseinandersetzt, dann wird man jede Menge Spinner, jede Menge falsche Vorstellungen, unausgereifte Vorstellungen, reaktionäre Vorstellungen und so weiter dort antreffen. Das ist richtig. Die Frage ist, was erwartet ihr euch denn eigentlich? Was kann es denn sonst sein? Es kann nur so sein. Es gibt eine Grenzlinie, das würde ich auch so sehen, wenn man feststellen kann, das ist eine Bewegung, die dominant von rechten Strömungen beherrscht wird, dann ist es ein Feind, den man zu bekämpfen hat. Wenn es aber so eine relativ diffuse Angelegenheit ist, dann meiner Meinung nach, dann muss man sich als Linker da reinmischen und zwar mit keinem Optimismus, sondern mit einer ganz pessimistischen Haltung, so ein bisschen wie du es auch gesagt hast, nämlich
Man kann sich eigentlich, wenn man es vom Verstand her analysiert, sagen, höchstwahrscheinlich geht es in die Hose und höchstwahrscheinlich muss ich in ein paar Jahren da irgendwie sagen, Leute, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil anders gibt es keine gesellschaftlichen Umwälzungen. Und wenn ich das höre, ja, es ist Mittelschicht, keine unmittelbare Widerständigkeit. Ja, und hat die Arbeiterklasse eine unmittelbare Widerständigkeit? Also das kann nicht der Punkt sein. Der andere, als Mythos, ja. Der andere Punkt ist, was heißt denn schon Mittelschicht? In Deutschland gibt es ja diese Untersuchungen, dass sich alle möglichen Leute zur Mittelschicht zählen, die es überhaupt nicht sind. Ja? Und dieses Akademische, diese Akademiker in den USA, das sind, wenn man Proletarier so definiert nach der Stellung zu den Produktionskräften, dann sind viele von denen einfach Proletarier, die auf der gegebenen Höhe der Entwicklung der Produktivkräfte im 21. Jahrhundert halt auf ihrem Zettel Universitätsabschluss haben müssen. Also da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer mit solchen Begriffen umgehen. Was ist Mittelschicht? Was sind Proletarier? Was bilden sich die Leute ein? In Deutschland bilden sich alle ein, sie gehören zur Mittelschicht. Und was sind sie tatsächlich? Deswegen, da müsste man dann genauer reingehen. Und nochmal zu diesen, wenn ich sage Anknüpfungspunkte und Commons dann erwähne als einen Punkt, dann meine ich natürlich nicht irgendwelche elaborierten akademischen Diskussionen, sondern ich meine, wenn Occupy beispielsweise sagt, okay, wir besetzen leerstehende Häuser, wir blockieren Zwangsräumungen, weil die Leute ein Recht haben, drauf da zu wohnen, weil die Leute ein Recht haben, ein anständiges Haus über Kopf zu haben, dann finde ich das eine positive Sache. Das heißt nicht, dass ich deswegen irgendwelche völlig abstrusen Debatten und Vorstellungen von Commons, da gehört auch dazu, diese Bank, die ich vorgestellt habe, das ist natürlich auch Commons, ja, das finde ich natürlich scheiße. Es gibt auch Occupy Farming, wo die tatsächlich, wie du das mal gemeint hast, dann Subsistenzökonomie oder Transition Town Sachen machen, das ist natürlich auch Schrott. Anknüpfungspunkte, wenn ich das so sage, dann meine ich ja nicht, das ist was ich ganz toll finde, sondern wo ich irgendwas sehe, wo man als Linker zumindest sagen kann, hey, das ist zumindest was mit einer gewissen, naja, nennen wir es mal Ambivalenz, wo man einhaken kann, mehr nicht. Und höchstwahrscheinlich werde ich in 5 Jahren sagen, nee, die reaktionäre Richtung ist viel stärker, ich muss mich verabschieden, das ist gut möglich. Aber wie gesagt, aber da bin ich ganz offen. Ich weiß nicht, wie man eine gesellschaftliche Umwälzung hinbringen kann. Ja, für mich steht nur eins fest.
Sind wir mit der Konform.
Wenn man wird in der einen oder anderen Form, dessen bin ich mir schon sicher, eine Massenbewegung hinkriegen müssen. Und diese Massen werden erstmal zum größten Teil mit ganz schrägen Vorstellungen ankommen, weil da eben das gilt, was Marx gesagt hat, dass die herrschenden Gedanken eben die Gedanken der Herrschenden sind. Und diese, was du vorhin auch gesagt hast, wie du Gräber nochmal zusammengefasst hast, diese Idylle, diese mittelständische Marktwirtschaft mit lauter kleinen Selbstständigen, dass das ideal ist, ja klar, aber das wird sich an der Wirklichkeit blamieren. Und die Frage ist dann immer noch, in welche Richtung das dann abdriftet. Ist das dann eine rechte Entwicklung oder besteht vielleicht eine ganz kleine Chance, da irgendwie, naja, das nenne ich es mal hochtrabend, Licht und Erleuchtung reinzutragen.
Ja, und